Hörbuch, wenn Teams implodieren. Guten Tag, mein Name ist Malaika Lohr. Seit 2004 arbeite ich mit Teams und Führungskräften zusammen, die ihre Performance, Motivation, aber auch Prozesse und Effizienz verbessern möchten. Treten Probleme im Team auf, ist der Negativeffekt auf den Output verheerend. Ich habe Teams erlebt, die überhaupt nicht mehr in der Lage waren, Ziele anzugehen. Sie waren erstarrt. Soweit ist es in Ihrem Team hoffentlich noch nicht gekommen. Es muss nämlich nicht erst das Kind komplett in den Brunnen gefallen sein, bevor Sie aktiv werden. Sie können sehr frühzeitig etwas tun, bevor die Lage eskaliert. Falls Sie ein Team haben, das bereits problematisch ist, können Sie auch jetzt noch die Weichen neu stellen. Die wahren Stolpersteine auf dem Weg zur zielorientierten Teamarbeit werden oft versteckt, hinter guten Argumenten und sachlichen Gründen. Die Beteiligten sind meistens überzeugt, nicht die Verantwortung zu tragen. Schuld wird hin und her geschoben, um die eigene Weste möglichst weiß zu halten. Warum? Aus Angst vor den Konsequenzen. Für die eigene Karriere, für das Ego, für das Standing im Team. Im Laufe der Jahre konnte ich eine Art Muster erkennen, wann Teams auf eine schwierige Situation zusteuern. Die frühen Indikatoren haben Sie bereits in einer Checkliste bekommen. Heute möchte ich Ihnen erklären, was hinter diesen Symptomen steckt. Sobald Sie die psychologischen Hintergründe kennen, können Sie hinterher viel klarer und leichter Maßnahmen zur Deeskalierung ergreifen. Kapitel 1: Chaos im Team führt zu Umsatzeinbrüchen. Es sind in der Regel drei Dinge, die die Zusammenarbeit schwierig machen. Erstens Stress. Zum Beispiel in einer Change-Situation oder wenn von oben der Druck auf das Team steigt. Zweitens Konflikte, also Differenzen zwischen zwei oder mehr Personen aufgrund unterschiedlicher Werte und Erwartungen. Drittens Konkurrenz, zum Beispiel bei der Aufgabenverteilung, den Aufstiegschancen, Belohnungsverfahren oder wer ganz einfach Chefs Liebling ist. Stress, Konflikte und negative Konkurrenz führen dazu, dass einzelne Mitarbeiter in einen Wahrnehmungstunnel gehen. Sie fokussieren sich auf die Problemlage und verwenden Zeit und Energie darauf, die Lage wieder für sich positiv zu gestalten. In diesem Tunnel fällt es ihnen schwer, geduldig, konstruktiv, zielorientiert und effizient zu arbeiten. Das kennen Sie vielleicht selbst am eigenen Leib. Ganz im Gegenteil, Zeit, Geld und Ressourcen werden in diesem Tunnel geradezu vernichtet. Zeit, in der Gespräche über Problemlagen, nicht über Lösungen geführt werden. Zeit für manipulative Strategien. Oder Geld, das im Vertrieb nicht verdient wird, und Ressourcen, die in Form von Kreativität, Innovation und Leistungsfähigkeit. Termine und Deadlines werden nicht eingehalten, die Qualität der Ergebnisse ist mangelhaft. Meetings werden unproduktiv, es geht nur noch ums Recht haben. Die Ursachen werden immer undurchsichtiger. Informationen werden zurückgehalten, vergessen oder verändert. Kunden beschweren sich über Fehler, Mängel und bescheidene Kundenorientierung. Abläufe hängen immer wieder an den gleichen Schnittstellen. Das führt zu Ineffizienz. Die Ziele und der Umsatz werden nicht erreicht. Gute Mitarbeiter kündigen oder wechseln die Abteilung. Eine verstärkte Lagerbildung führt zu schlechter Kommunikation und Intoleranz. Im schlimmsten Fall werden Mitarbeiter vermehrt krank, kommen später, gehen früher, vertreten sich nur noch unter Vorbehalt oder unter Druck. Die Eigenverantwortung bricht ein. Führungskräfte werden nicht ernst genommen oder kämpfen an ihrer eigenen Front. Was wir uns stattdessen wünschen, ist eine konstruktive Diskussion. Reibungslose Abläufe, unkomplizierte Prozesse, glückliche Kunden, Mitarbeiter, die Lust auf Arbeit haben, eine Umsatzsteigerung, Top-Talente, die gerne ihr Know-how einsetzen, unter kontinuierlichem Engagement und einen Teamflow, in dem Innovationen möglich sind. Das ist es doch, was wir eigentlich möchten. Kapitel 2: Die Sachlage ist nie die Wahrheit. Ist ein Konflikt erst einmal ausgebrochen, wird die eigentliche Aufgabe zur Nebensache. Und es geht um ganz andere Dinge als das Geschäft. Die Wahrheit allerdings wird oft gar nicht ausgesprochen. Sie wird getarnt. Ich wiederhole das noch einmal. Wir müssen uns klar sein, dass hinter nach außen demonstrierten Argumenten häufig völlig andere Motive stecken. Ich will Ihnen anhand von 3 Szenarien, die ich mit Teams erlebt habe, die wahren Motive aufzeigen. Achten Sie bitte dabei auf Parallelen zu Ihrem Team. Die Sachlage muss nicht zwingend die gleiche sein. Die psychologischen Hintergründe allerdings sind immer die gleichen. Beispiel Nummer 1: Das Alkoholproblem. Die Ausgangssituation war die, dass ein großer Kunde damit gedroht hatte, seinen Auftrag von der Firma abzuziehen. Das hätte enorme Auswirkungen auf das Gesamtergebnis gehabt und Kündigungen nach sich gezogen. Der Geschäftsführer war ratlos, warum das Projekt dermaßen an die Wand fuhr. Es gab zwar vor einiger Zeit krankheitsbedingt eine Aufgabenneuverteilung innerhalb des Projektes, was aber nicht erklärte, warum die Qualität so nachgelassen hatte. Der Geschäftsführer wurde erst vom Kunden über die Mängel informiert. Das Team hatte dazu nie etwas gesagt. Gleichzeitig zeigten die Beteiligten keinerlei Ambitionen, die Verantwortung für die Fehler zu übernehmen bzw. den Vertrieb anzukurbeln, um die Konsequenzen abzuwenden. An dieser Stelle kam ich ins Spiel. Es waren mehrere Maßnahmen nötig, bis die Ausgangssituation klar auf dem Tisch lag. Die Namen wurden geändert und die Geschichte natürlich anonymisiert, um Beteiligte zu schützen. Folgendes ist passiert. Der Teamkollege Meier erzählte in einer Kaffeepause über den Kollegen Schmidt, mit dem er befreundet ist, dass sie am Wochenende ganz schön gefeiert hätten. Er berichtet witzige Anekdoten und meint im Spaß, dass Kollege Schmidt öfter mal zu tief ins Glas schaue und dass man mit ihm richtig Spaß haben könne, wenn er betrunken sei. Kollege Müller, der die Geschichte hörte, hatte tatsächlich ein Alkoholproblem und bekam Panik, dass ihm jemand draufkommt. Bei einem Sektumtrunk zum Abschied einer Mitarbeiterin machte er, um von sich abzulenken, die Kollegin Schulz darauf aufmerksam, dass Kollege Schmidt ja nun schon das 3. Glas Sekt trinken würde und dass dieser wohl ein Problem mit Alkohol hätte, wie Kollege Meier ja schon kürzlich in der Kaffeepause erzählt hätte. Kollegin Schulz beobachtet im Laufe des Umtrunks das Gespräch zwischen dem angeblichen Alkoholiker Schmidt und einer jungen Praktikantin. Darüber berichtet sie nachher ihrem Kollegen im Büro recht anschaulich, dass Kollege Schmidt dem Küken ins Dekolleté geglotzt hätte, dass ihm der Sabber im Mundwinkel hing. Dieser Bürokollege gilt als die Bildzeitung der Firma. Dieses Gerücht über die Situation Alkoholanmache macht nun die Runde. Der Kollege Meier, der quasi der Auslöser war mit seinem Wochenendbericht, bekommt das mit und will seinen Fehler wieder gut machen, indem er Schmidt, den angeblichen Alkoholiker, ins Vertrauen zieht. Er erzählt ihm von dem Gerücht. Schmidt ist völlig schockiert und kann sich in Folge nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Er hat zunehmend den Eindruck, dass ihm das Team nicht mehr richtig vertraut, ja sogar ausschließt. Zum Beispiel, indem Gespräche plötzlich beendet werden, wenn er den Raum betritt. Seine Leistung bricht mehr und mehr ein. Der Abteilungsleiter Peter bekommt über Kollege Müller, der mit dem echten Alkoholproblem, einen Tipp zum Gerücht über Schmidt. Der Vorgesetzte Peter kennt sich mit Alkoholismus am eigenen Leib aus. Sein Vater hatte damit ein Problem und häusliche Gewalt war bei ihm zu Hause an der Tagesordnung. Alarmiert beobachtet er nun seinerseits Kollege Schmidt. Tatsächlich entdeckt er vermehrt Fehler. Der Kunde, den Schmidt betreut, hatte sich bereits bei Peter beschwert. Nun will Peter die Sache ohne große Folgeschäden schnell aus der Welt schaffen, bevor es der Geschäftsführer mitbekommt. In einem Meeting spricht Peter die Projektmängel vor dem gesamten Team an, um alle zu besserer Leistung zu animieren. Er verteilt die Aufgaben neu und nimmt Schmidt mehr oder weniger die Projektleitung ab. Am nächsten Tag meldet sich Kollege Schmidt krank. Erst jetzt wird klar, dass sein Projekt keiner wirklich übernehmen kann, weil er bis jetzt allein verantwortlich dafür zuständig war. Peter versucht noch eine Weile, die Sache selbst zu regeln, bis der Kunde sich an den Geschäftsführer wendet. Sehen wir uns jetzt an, welche Symptome vor dem eigentlichen Problem schon sichtbar waren. Sie haben die Symptome auch in der Checkliste bereits bekommen. Ein Symptom ist die sogenannte Verzerrung. Die Situation zwischen Kollegen wird von mehreren Unbeteiligten unabhängig voneinander erzählt. Wir haben hier zwei Situationen. Einmal den Sektumtrunk und einmal die Situation am Wochenende mit dem Kollegen. Jede Version enthält andere Aspekte und Motive. Die Erzähler werten mit Recht und Unrecht, suchen nicht Schuld und Schuld und sie beziehen Partei für eine der Seiten. Das zweite Symptom ist die sogenannte Übertragung. So erfährt der Abteilungsleiter Peter von Dritten, also dem Kollegen Müller, über das Problem von Schmidt, das angebliche Problem. Schmidt wirkte auf Peter bisher nicht so, als gäbe es ein Problem oder im Grunde war alles in Ordnung. Jetzt kann er die Person aber nicht mehr neutral sehen. Unbewusst überträgt er alte Gefühle, Erwartungen, Affekte und Befürchtungen aus seinen Kindheitserfahrungen mit seinem Vater auf die soziale Beziehung zu Schmidt. Alte Gefühle werden reaktiviert. Das dritte Symptom ist die Defokussierung. Es häufen sich Fehler und durch diese Fehler entstehen Konsequenzen, die dann wieder zu Fehlern führen. Wichtig zu wissen ist, dass negative Konsequenzen häufig das Ergebnis von menschlichen Problemen sind. Klar, schließlich arbeiten ja auch Menschen zusammen. Das eigentliche Thema ist, dass natürlich niemand der Beteiligten darüber spricht, was in Wahrheit passiert ist. Die Angst, zu versagen, ertappt zu werden oder die eigenen Schwächen zu zeigen, führt zu destruktiven Verhaltensweisen, die ja eigentlich von der eigentlichen Angst ablenken sollen. In diesem Beispiel wurde der Kollege Schmidt verheizt. Er war weder Alkoholiker, noch hat er die Kollegin unangemessen angemacht. Es waren die anderen, die daraus Geschichten gedreht haben, die ihnen einen Vorteil brachten. Kollege Meyer holt sich seine Bestätigung über das Entertainment der Kollegen. Er erzählt Geschichten, Menschen lachen, er fühlt sich wertvoll. Da verzerrt er die Geschichten auch mal gerne, um den Effekt zu steigern. Er ist der Clown im Team und jedes Team hat einen. Aber er ist auch der beste Vertriebsmitarbeiter. Kollege Müller hat ein echtes Problem. Er ist alkoholkrank und sich sehr wohl bewusst, was es für ihn und seine Familie bedeutet, wenn das herauskommt. Sein Alltag dreht sich vor allem darum, die Krankheit zu verstecken, aus Scham und Hilflosigkeit. Er liebt seine Arbeit. Man nennt ihn auch den Professor, weil er sehr genau und pingelig ist, wenn es um Qualität geht. Kollegin Schmidt ist die Mutter des Teams. Sie achtet darauf, dass jeder fair behandelt wird. Als glühende Vertreterin der Frauenquote wird sie sehr emotional, wenn Kolleginnen auf weibliche Aspekte reduziert werden. Aus ihrer Sicht. Ihre Emotionen kann sie nicht gut steuern, weshalb sie verbal schon mal entgleitet. Und nicht zuletzt haben wir Abteilungsleiter Peter. Er gilt als recht zielorientiert und geradlinig. Er fackelt nicht lange, wenn ihm jemand in die Quere kommt. Für ihn zählen Karriere und erreichte Ziele. Er nimmt gerne den kürzesten Weg zum Erfolg. Dabei vergisst er häufig, seine Mitarbeiter auf seinem Weg mitzunehmen. Unter Druck entscheidet er eher impulsiv und lässt keine Widerworte zu. Diese vier Charaktere sorgen für ein Problem, das allein auf Menschen basiert und nicht auf dem Problem der Konsequenzen. Beispiel Nummer 2. Der Vertriebskumpel. Die Ausgangslage ist die, dass ein Vertriebsleiter bemerkt, dass sich sein Team in der Terminabwicklung und Abschlussquote verschlechtert hat. Er ist der Meinung, dass das Engagement und die Eigenverantwortung seiner Leute zu wünschen übrig lassen. Ich soll das Team motivieren. Das Ergebnis meiner Maßnahmen allerdings zeigt recht schnell, woher das Problem eigentlich kommt. Folgendes ist passiert. Der Vertriebsleiter hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, mit einigen seiner Top-Verkäufer jeden Morgen nach dem kurzen Abteilungs-Stand-Up-Meeting zu frühstücken. Das allein war für die Kollegen, die nicht dabei waren, ein Dorn im Auge, weil sie sich benachteiligt fühlten. Schwierig wurde die Situation, als der Vertriebsleiter eines Tages im Vertrauen mit seinen Top-Verkäufern bei eben diesem Frühstück darüber sprach, dass er demnächst ein paar Leute an die Luft setzen wird, wenn die Umsätze weiter so mies sind. Einige der Top-Verkäufer nutzten diesen Informationsvorteil für ihre Zwecke. Ein junger Kollege zum Beispiel hatte sich in die neue Assistentin des Teams verliebt. Er hoffte, bei ihr zu punkten, indem er ihr von der Drohung erzählte. Die Kollegin behielt das primitive Verhalten des Chefs, wie sie es nannte, nicht für sich, sondern erzählte es anderen Kollegen. Und das war nicht alles. Ein anderer Topmann machte einen vieldeutigen Spruch bei seinem Kollegen, um diesem ein bisschen Angst zu machen. Pass nur auf, hier wird sich sowieso personell bald vieles ändern. Dieser Satz machte recht schnell von unterschiedlichen Seiten die Runde und führte zu großer Angst unter den vermeintlichen Low-Performern. Sie fühlten sich mit Grauen an die Kündigungswelle 1,5 Jahre zuvor erinnert, als im 10-Minuten-Takt Aufhebungsverträge verhandelt wurden. Jetzt traute sich keiner mehr offen darüber zu sprechen, weil alle glaubten, dass der Chef zwar vorneweg freundlich sei, aber hinten herum seine Vertriebshut bevorzuge und heimliche Kündigungspläne schmiede. Sie empfanden ihn geradezu als unberechenbar. In Folge versuchte sich jeder Einzelne gut zu präsentieren. Fehler wurden beschönigt, Kritik und Ideen vorerst zurückgehalten. Der Vertriebsleiter selbst war sich keiner Schuld bewusst und zweifelte zu keinem Zeitpunkt an der Loyalität seiner Lieblingsverkäufer. Er ärgerte sich über die zunehmend missmutige Stimmung, die steigenden E-Mail-Eingänge, in denen er auf CC gesetzt wurde, und bemängelte das Engagement der Low-Performer. Als der die Zusammenhänge verstand, fiel er quasi aus allen Wolken. Sehen wir uns wieder die Symptome an. Symptom Nummer 1 ist der Maskenball. In mehreren Meetings hintereinander innerhalb weniger Wochen verhalten sich einer oder mehrere Personen abwesend, überkritisch oder genervt. Auf Nachfragen reagieren die Personen mit alles gut und dazu unstimmiger Körpersprache. Das war auch in diesem Beispiel der Fall, wurde allerdings als mangelndes Engagement ausgelegt. Das zweite Symptom ist das sogenannte Sekundärgefühl. Sie nehmen Blicke, Worte oder Tonfälle zwischen Kollegen oder im persönlichen Gespräch mit Personen wahr, die in ihnen ein unpassendes Störgefühl auslösen. Sie können auch müde werden oder plötzlich genervt. Normalerweise würden sie das nicht weiter ernst nehmen, aber in diesem Fall ist es ein sehr wichtiges Sekundärgefühl, das ihnen die Wahrheit zeigt. Das dritte Symptom ist die Absicherung. Klassiker. E-Mails werden häufiger als bisher als CC mit kompletten Anhang an Dritte geschickt, die eigentlich nicht unbedingt informiert sein müssten. Was hier passiert ist in diesem Beispiel, ist ein ganz klassischer, systematischer Fehler bei der Personalbeurteilung. Der Chef unterlag dem sogenannten Hallo-Effekt oder Heiligenschein-Effekt. Der Heiligenschein-Effekt bedeutet, ein Merkmal einer Person wird so dominant, dass andere Merkmale in der Beurteilung der Person in den Hintergrund gedrängt oder nicht berücksichtigt werden. Gleichzeitig wird von einem Merkmal einer Person auf weitere Eigenschaften geschlossen, ohne objektive Grundlage. So ist in dem Beispiel der Chef überzeugt, dass seine Top-Vertriebler auch top loyal sein müssten und zieht sie demnach ins Vertrauen. Er kontrolliert seine Worte mal nicht und hält die Kommunikation kumpelhaft. Dass genau die Mitarbeiter diejenigen sind, die die Gerüchte in die Welt setzen und hinter seinem Rücken tratschen, nimmt er nicht wahr bzw. blendet es aus. Das ist der Halo-Effekt. Später kommt außerdem noch heraus, dass einer der Kollegen bei der Vergabe des Postens des Vertriebsleiters nach der Kündigungswelle leer ausgegangen war. Er war damals überzeugt gewesen, dass er mit dem Posten bedacht werden würde. Im Zuge seiner Enttäuschung streut er nun die Gerüchte über menschliches Fehlverhalten seines Vorgesetzten, mehr oder weniger geschickt. Sein verdecktes Motiv ist Rache und Hoffnung. Die Hoffnung, den Vertriebsleiter irgendwann zu verdrängen, um doch noch selbst auf die Stelle zu gelangen. Beispiel Nummer 3. Die Kaffeepause. Ich wurde vom Geschäftsleiter in ein Unternehmen geholt, weil die Stimmung aus Sicht der Führungskräfte sehr schlecht sei. Die Mitarbeiter hätten kein Vertrauen in ihre Vorgesetzten und Meetings würden weitestgehend als Monologe ablaufen. Das hätte zu einer Art Starre geführt, in der Veränderungen nur unter großem Aufruhr eingeführt werden könnten. Selbst motivierte neue Mitarbeiter wären sehr schnell genauso drauf wie der Rest des Teams. Außerdem würde bei jeder Kleinigkeit sofort der Betriebsrat eingeschalten werden, so erklärten es mir die Führungskräfte. In den darauffolgenden Maßnahmen wurde ich als Coach von den Mitarbeitern sofort darüber informiert, dass man hier keine falsche Bewegung machen dürfte, ohne Konsequenzen durch die Führungskräfte zu befürchten. Deshalb würde man Azubis und neue Kollegen gleich zu Anfang informieren, dass mit den Chefs hier nicht gut Kirschenessen sei, dass Überstunden völlig normal und erwünscht seien und eigentlich alles über den Betriebsrat zu laufen habe, damit die Mitarbeiter nicht ausgebeutet würden. Er solle sich in Acht nehmen, dass er von seinem Chef nicht bei irgendwas erwischt werde. So wäre die Einarbeitung. Auch in anderen Abteilungen wurden neue Mitarbeiter auf diese Weise vorgewarnt. Darüber hinaus herrschte eine große Angst davor, dass Chefs, Chefchefs oder Chefchefchefs unangemeldet in der Abteilung auftauchten. Waren sie angemeldet, brach bereits vorher Panik aus und die Arbeitszeit wurde damit verbracht, die Abteilung auf Vordermann zu bringen. Die Lager, Führungskräfte auf der einen und Mitarbeiter auf der anderen Seite, waren verhärtet und hatten enorme Probleme, aufeinander zuzugehen. Folgende Referenzerfahrung war der Ausgangspunkt für die Angst. Und jetzt halten Sie sich fest. Ich hatte mich nämlich in diesen Maßnahmen lange nicht auf eine Seite schlagen können, weil ich nicht sicher war, was ist denn nun wirklich passiert? Als ich es erfuhr, war ich selbst wirklich überrascht. Und es hat mich sehr geprägt für die Jahre danach in meinem Verhalten mit Teams und Führungskräften. Folgendes ist passiert. Das ganze Team einer Abteilung traf sich einst an der Kaffeemaschine und trank Kaffee. Der Chefchef kam vorbei und regte sich auf, wer denn nun eigentlich für die Kunden da wäre, wenn alle hier herumstehen und Pause machen. Er befahl ihnen sofort, zurück an die Arbeit zu gehen. Dieses Erlebnis lag inzwischen 5 Jahre zurück. Der Vorgesetzte hatte das Unternehmen längst verlassen. Die Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter lag im Schnitt bei 20 Jahren. Die Geschichte führte damals zu einer Gerüchteküche, die sich gewaschen hatte und mit uralten Erfahrungen mit Führungskräften vor 20 Jahren vermischt wurde. Ende vom Lied war eine tiefe Kluft zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, die keiner wirklich begründen konnte. Was hier passiert ist, ist eine sogenannte Verallgemeinerung. Eine Situation führt zur Herausbildung eines Stereotypen oder einer Überzeugung. Sie können davon ausgehen, dass Aussagen, in denen Worte wie alle, nie, jeder, keiner, ständig, immer keine Tatsachen sind, sondern eine Überzeugung der Person, begründet auf Erfahrungen oder übernommenen Wertvorstellungen von Eltern, Ausbildern und Kollegen. Das heißt, sie werden im Regelfall von niemandem hinterfragt, sondern als gegeben angenommen, weil sie sehr selbstbewusst und als Statement präsentiert werden. Und je mehr Menschen einer Überzeugung anhängen, in diesem Fall, dass die Führungskräfte in diesem Unternehmen gefährlich sind, desto schwerer wird es für neue Mitarbeiter, hier Akzente zu setzen. Es ist nämlich leichter, sich an die Teamkultur möglichst schnell anzupassen. Auch die Führungskräfte hatten in diesem Unternehmen eine klare Meinung über die Mitarbeiter, die nicht wertschätzend und unterstützend war. Die Meetings mit den Betriebsräten waren entsprechend energie- und nervenaufreibend. Das führte zu weiteren Verhärtungen der Fronten. Selbst in von mir moderierten Meetings zwischen Betriebsräten und Führungskräften war die Situation wirklich anspruchsvoll. Kapitel 3: Team heißt transparent, entschlossen, authentisch und mitreißend. Fassen wir die psychologischen Stolpersteine in der Teamarbeit jetzt noch einmal zusammen. Erstens, die Gründe und Argumente für Probleme im Team sind meist nicht die, die sich wirklich im Hintergrund abspielen. Zweitens, oft sind Unbeteiligte die Drahtzieher eines Konfliktes und umgekehrt. Drittens, jeder kämpft für seinen eigenen Vorteil, verfolgt also mit seinem Verhalten im Grunde eine positive Absicht. Viertens, alle Mängel in Qualität, Leistung und Ergebnis sind Ergebnisse von menschlichem Stress, Konflikt oder Konkurrenz. Drei Dinge sind es, die Sie beachten müssen, wenn Sie Ihr Team im Griff haben wollen. Erstens, erkennen Sie die Symptome bitte frühzeitig. Gehen Sie nicht drüber weg. Zweitens, schätzen Sie die wahren Motive der Beteiligten ein. Führen Sie Gespräche. Drittens, glätten Sie die Wogen und fangen Sie ab, was noch nicht eskaliert ist. Denn später wird es viel schwieriger. Was wir wollen, ist Flow und Leichtigkeit, Freude und Ergebnisse als Team, richtig? Das zu erreichen wird schwierig, wenn Neid, Vergleiche, gegenseitige Kontrolle, Überzeugungen und Grüppchenbildung zu perforierter Zusammenarbeit führen. Je unterschiedlicher die Charaktere, umso wichtiger sind Offenheit, Toleranz und gegenseitiges Verständnis. Vor einiger Zeit sah ich den Feuerwehrfilm No Way Out. Da geht es um eine Eliteeinheit von Feuerwehrleuten in den USA, sehr schön amerikanisch aufgemacht. Die löschen schwere Waldbrände. Was mich beeindruckt hat, war die Truppe, die absolut und zu 100% zusammenarbeiten muss, um Leben zu retten. Ist übrigens auch eine wahre Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Sie sind auch Freunde, sie helfen einander, sie verbieten sich gegenseitig, Teile des Teams herunterzumachen. Im Gegenteil, sie motivieren sich gegenseitig, egal ob sie auf der gleichen Wellenlänge sind. Das Team geht vor. Aus meiner Sicht ist es so, erst wenn ein Team im Business so miteinander arbeitet, dass es füreinander und für ein gemeinsames Ziel einsteht, egal was passiert, ist es ein wahres Team.